Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Die Möglichkeiten, die sich Expertinnen und Experten weltweit von den Quantencomputern erhoffen, sind also nahezu grenzenlos. Schließlich steht ja ein echter Quantensprung in der Leistungsfähigkeit und Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung bevor. Das löst aber nicht nur helle Freude aus, sondern auch Kopfschmerzen. Besonders die Hersteller von Sicherheitssystemen auf kryptografischer Basis müssen fürchten, dass sich die Schutzwirkung ihrer Systeme wegen der enormen Rechenleistung von Quantencomputern quasi in Luft auflöst. Es sei denn, sie schaffen es, Quantencomputer sichere Algorithmen zu kreieren und in die Systeme zu bringen. Doch wie soll man Sicherheitslösungen bauen, wenn man heute schon weiß, dass sie demnächst verwundbar sind, die Medizin dagegen aber noch nicht fertig ist? Vorsorgen ist eine Möglichkeit. Mit dieser Strategie beschäftigt sich auch das Projekt PQ4MED, frei übersetzt Postquantenkryptographie für die Medizin. Maßgeblich daran beteiligt ist das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Bremen, DFKI. Mit Professor Tim Günüsu habe ich über dieses Projekt gesprochen und als erstes habe ich ihn gefragt, wo in der Medizintechnik und Informatik Verschlüsselung überhaupt zum Einsatz kommt.
Verschlüsselung spielt natürlich zum einen beim Schutz von Patientendaten eine große Rolle, um ihn eben vor unbefugtem Zugriff zu schützen, aber natürlich auch im Bereich Betriebsgeheimnisse von medizinischen Geräten, die ja auch sehr hochpreisig sind. Also das ist mindestens zwei Bereiche, wo die Verschlüsselung eine große Rolle spielt. Wenn wir jetzt natürlich ein bisschen darüber hinausgehen, ist natürlich die Kryptographie nicht nur Verschlüsselung, sondern es gibt natürlich auch noch ganz wesentlich die Authentizität und Integrität von Daten, die natürlich auch ganz wichtig sind, gerade bei Patientendaten und auch eben die korrekte Funktionsweise von Medizinprodukten zu garantieren.
Das heißt also, beim Umgang mit medizinischen Daten ist Verschlüsselung bzw. sind Kryptotechnologien immer mit im Spiel. Wie hoch ist eigentlich das Sicherheitsniveau in der Medizintechnik dabei?
Das ist sehr weit unterschiedlich ausgeprägt. Natürlich sind die Hersteller sehr daran interessiert, auch ihre Betriebsgeheimnisse geheim zu halten. Also da finden wir natürlich regelmäßig auch entsprechenden Schutz. Auch in dem Bereich der Gesundheitskarte wird natürlich auch sehr langjährig schon daran geforscht und gearbeitet, Schutz zu implementieren. Hier herrscht es natürlich auch oft immer an der Frage vor, wie kriegt man denn den Schutz und auch die Benutzbarkeit unter einen Hut, gerade im Bereich der Gesundheitskarte. Aber das ist noch ein anderes Thema.
Nun gibt es in der Computertechnologie noch eine weitere Entwicklung, nämlich die Quantencomputerentwicklung. Und dort kommt man dann irgendwie auch in Konflikt mit Verschlüsselung, denn es gibt die ganz klare Befürchtung, dass Quantencomputer schon sehr bald in der Lage sein werden, auch sehr sichere Verschlüsselungstechnologien bzw. Kryptotechnologien zu knacken. Welche Rolle spielt das eigentlich, wenn man sich mit medizinischen Daten beschäftigt?
Genau, auch hier muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt insgesamt zwei große Klassen von der Kryptographie, einmal die symmetrische und die asymmetrische. Und die kommen unterschiedlich zum Einsatz. Das hängt immer auch sehr stark dran, ob man große Datenmengen verschlüsseln will, wo eher symmetrische Vertreter zum Einsatz kommen oder eben die asymmetrischen, die auch erweiterte Schutzdienste leisten können, wie zum Beispiel Schlüsselaustausch. Da ist zum Beispiel auch der AES, der Advanced Encryption Standard, ist so ein klassischer Vertreter oder eben das RSA-Verfahren, um Schlüssel zu transportieren zwischen verschiedenen Geräten und Parteien. Wir wissen natürlich jetzt auch, wie Sie schon angedeutet haben, dass die Vertreter gerade der asymmetrischen Klasse unsicher werden. Also das ist ganz klar. Quantencomputer, das weiß man heute schon, wenn sie leistungsstark genug sind, werden RSA und auch andere asymmetrische Kryptoverfahren komplett brechen können. Das ist glücklicherweise heute nicht der Fall, dass die Quantencomputer zwar kommen, also immer besser werden. Kleine gibt es ja bereits, große gibt es eben noch nicht, aber man sieht eben auch die Fortschritte in diesem Bereich.
Wie kann man sich darauf vorbereiten? Es gibt ja eine Strategie, die heißt Kryptoagilität. Was bedeutet das?
Also die Kryptoagilität selbst beschreibt erstmal die Fähigkeit, dass die in der Praxis eingesetzte Kryptographie sich auf neue Rahmenbedingungen einstellen kann. Das soll also heißen, wenn eine Schwachstelle an einem Verfahren gefunden wird, natürlich muss sie bekannt sein, kann man das Gerät selbst durch die Kryptoagilität problemlos auf ein anderes Verfahren umstellen, ohne es eben komplett austauschen zu müssen, was natürlich je nach Art des Gerätes auch mit sehr hohen Kosten und Aufwand verbunden sein kann.
Kernelement Ihrer Überlegung dabei ist ein sogenanntes Secure Element, das dann in diesen Geräten zum Einsatz kommen soll. Was ist denn die Aufgabe dieses Secure Elements?
Secure Element selbst ist erstmal ein Sicherheitsanker, der auf Hardware basiert, der eben genau diese langjährige Kryptoqualität eben sicherstellen soll und insbesondere natürlich an den Geräten zum Einsatz kommt, die auf Langzeitsicherheit angewiesen sind. Also gerade medizinische Geräte sind sehr oft teuer, haben deswegen eine sehr lange Lebenszeit. Computertomographen kosten leicht viele 10.000 bis 100.000 Euro. Die tauscht man eben nicht mal eben wieder schnell aus, sobald, sag ich mal, nur an einer kleinen Komponente eine Schwachstelle gefunden wurde. Und da braucht man insbesondere eben ein Update-Verfahren, ein Schutzverfahren, was eben auch diese Sicherheitslücken noch beheben kann, selbst wenn das Gerät dann beim Arzt verbleibt.
Und wie kann jetzt dieses Secure Element diese Sicherheit herstellen, die gefordert ist und die dann auch immer wieder auf den neuesten Stand gebracht werden kann?
Hier kommt natürlich ganz wesentlich zum Einsatz, dass wir gerade aktiv an sogenannten postquantenkryptografischen Verfahren forschen und auch diese sich schon bereits in Standardisierungsverfahren befinden. Also das ist jetzt genau der Punkt, wo man natürlich jetzt drüber nachdenken muss. Wir wissen, asymmetrische kryptografische Verfahren werden unsicher. Wir brauchen Ersatz. Dieser Ersatz muss natürlich identifiziert werden. Die NIST hat bereits ein Standardisierungsverfahren angestrebt. Das läuft seit 2 Jahren und hat eine offene Ausschreibung an viele Wissenschaftler weltweit rausgegeben, sich eben mit Verfahren und Möglichkeiten zu bewerben. Das Interessante hier ist, dass die Verfahren sehr unterschiedlich sind. Also sind deutlich anders geartet als das, was wir heutzutage einsetzen. Und alle diese Ersatzverfahren und wie sie eben vorgeschlagen sind, mit deutlichen Nachteilen auch verbunden im Vergleich zu den heutigen. Das heißt, entweder braucht man deutlich mehr Rechenleistung oder eben auch viel größeren Speicher für die geheimen Schlüssel oder auch andere Parameter. Man weiß manchmal auch gar nicht, wie gut die kryptografisch sicher sind, da die Kryptoanalyse noch gar nicht so weit fortgeschritten ist. Es gibt auch noch zusätzliche Probleme, die man in der Anwendung bewältigen muss, dass zum Beispiel manche Verfahren gar nicht immer richtig entschlüsseln. Das kennt man auch noch nicht so gut, wie man das eben tatsächlich auf im Praxisverfahren dann auch umsetzt. Oder wenn man auch Nachteile hat, wo man ein Buch führen muss, wie das Verfahren eingesetzt wurde. Auch das muss irgendwie die Anwendung leisten und auch der Secure Element leisten. Das heißt, wir haben halt viele, viele Nachteile bei leider allen Ersatzverfahren. Und das eigentlich sich schon abzeichnet, dass es wahrscheinlich auch nicht nur ein einziges Ersatzverfahren geben wird, sondern der Standard zukünftiger Art dann auch mehrere beinhalten wird, die je nach Einsatzart und Anwendung dann mal mehr oder weniger zum Einsatz kommen können.
Das heißt also, dieses Secure Element muss eigentlich eine eierlegende Wollmilchsau sein, die man in Zukunft beliebig ausstatten kann, damit sie eben halt diese Sicherheitsaufgabe übernehmen kann.
Tatsächlich ist das so. Also wir haben natürlich jetzt die schwierige Aufgabe mit dem Secure Element, schon eine Auswahl zu treffen über Verfahren, die genau diesen langzeitsicheren Update-Mechanismus bereitstellen können, auf den noch sehr vagen Aussagen oder den bekannten Ergebnissen des Standardisierungsverfahrens. Also der Stand ist ja noch nicht existent, sondern er kommt erst, wird vielleicht 2022, 2023 überhaupt erst verfügbar sein. Und da müssen wir natürlich jetzt nicht nur ein Verfahren eben integrieren, sondern möglicherweise einen ganzen Strauß von Verfahren, die man je nachdem, ob das eine oder andere Verfahren jetzt entweder im Standard zum Einsatz kommt oder eben aus praktikablen Gründen jetzt hier einsetzen lässt, dann ausgewählt werden können.
Wir haben eben darüber gesprochen, wo überall solch ein Secure-Element zum Einsatz kommen soll, beispielsweise in medizinischen Großgeräten wie Computertomographen, das haben Sie als Beispiel genannt. Auch wenn das Großgeräte sind und in der Medizin viel Geld umgesetzt wird, kommt es den Herstellern trotzdem darauf an, dass alle Komponenten möglichst günstig herstellbar sind. Die Anforderungen, die Sie an ein Secure-Element stellen, sind ja dennoch relativ groß. Welche Rolle spielen eigentlich dabei dann Kosten und auch die Austauschbarkeit zwischen unterschiedlichen Geräten oder zwischen unterschiedlichen Systemen?
Wenn man über medizinische Großgeräte spricht, spielen Kosten natürlich zwar auch eine Rolle, aber natürlich nicht eine ganz maßgebliche. Wenn es eben im großen Bereich von Hunderttausenden von Euro geht, da tut dann auch ein Secure Element, was vielleicht ein paar Euros mehr kostet. Und wir reden jetzt vielleicht über 10, 20, 30 Euro, was so Chipkarten in dem im sicheren Umfeld dann auch ausmachen. Da spielen die nicht so eine ganz große Rolle. Geht es natürlich dann doch eher um skalierbare Lösungen, die auch beim Patienten zum Einsatz kommt. Also Stichwort wäre hier die Gesundheitskarte im beispielhaften Fall. Dann ist es natürlich eine ganz andere Frage, wie ein Secure Element gestrickt sein kann, weil dann geht es natürlich in die Fläche. Das heißt, wir haben auch Millionen von Gesundheitskarten, die dann beim Kunden auch liegen. Und die sind natürlich ganz wesentlich kostenoptimiert. Und auch, wenn sie natürlich bei verschiedenen Ärzten zum Einsatz kommen sollen, müssen sie auch austauschbar sein.
Wie weit sind Sie denn mit Ihrer Forschung auf diesem Weg, solch ein Secure Element herzustellen?
Da sind wir insgesamt auf einem guten Wege. Also wir sind schon sehr langjährig dabei, auch insbesondere an den Hardware-Lösungen zu forschen, wie man diese sehr aufwendigen und oft nachteilsbehaftete Postquantenkryptographie umsetzen kann. Und da zeigt sich auch, dass es natürlich Verfahren gibt, die sich besser und auch andere, die sich weniger eignen. Dann gibt es eben verschiedene Initiativen, auch eben dieses neue Projekt PQC4MED, was eben genau in diesem Zuge jetzt versucht, dieses Secure Element im Medizinbereich eben zum Einsatz zu bringen.
Das war Tim Günesu vom DFKI in Bremen über Postquantenkryptographie für Medizindaten.